Grüß euch miteinander. Ihr hört Radio Silbergrau. Radio Silbergrau auf Radio Bern Rabe. Radio Silbergrau mit neuen Geschichten und Berichten. Am Mikrofon ist Elisabeth Zulauf. Es freut mich, dass ihr uns auch heute wieder zuhört. Es ist gar nicht so einfach, für die heutige Sendung einen roten Faden zu finden, der alles ein bisschen zusammenbringt. Es geht um Logi und Wahrheit, um taffe Frauen und ältere Männer, um einheimische und fremdländische Geschichten, um Sidi Barani und Habakuk. Da gibt's nichts Vernünftiges zu machen, ohne dass ich mich muss verbiegen. Darum fangen wir doch einfach an. Mit einer einheimischen Geschichte, erzählt von einer taffen Frau. Wir gehen auf Bern. Seit genau 600 Jahren steht es stolz an seinem Platz, das Berner Rathaus. Ein geschichtsträchtiges Haus. In seinen Mauern ist manche grosse Entscheid gefallen. Urteil über Leben und Tod, die Einführung von der Reformation, Beschlüsse über Krieg und Frieden, die Eroberung vom Aargau zum Beispiel oder von der Watt. Der Napoleon hat hier den Staatsschatz gestohlen. Die Macht ist vom Adel ans Volk übergegangen, an eine Mannengesellschaft. Erst seit 45 Jahren können hier auch die Frauen mitberaten und mitentscheiden. Das alles feiern wir heute. 600 Jahre Rathaus Bern. In einem Rundgang um und durch das Rathaus präsentiert Radio Silbergrau darum in drei Teilen Kurioses und weniger Bekanntes. Zum Staunen und auch zum Schmunzeln. Der Roland Jeanneret hat die Verwalterin vom Rathaus, Christine Zimmermann, gebeten, für uns eine Extraführung zu machen. Sie hat zugesagt und hat ihre Geschichte vor dem Rathaus auf dem Platz aussen angefangen.
Es war ja nicht eine freie Parzelle. Und dann muss man vielleicht auch noch sagen, dass 1405 ja ohne verheerenden Stadtbrand wieder gewütet hat in dieser Stadt, wo ganz viele Häuser dem auch zum Opfer sind gefallen. Aber man hätte dann aus verschiedenen Gründen ein Rathaus bauen und es hat natürlich auch um einen guten Platz müssen stehen. Und dann ist man hier wirklich auf diesen Platz gekommen. Und da ist ein Haus gestanden, wo eben dann wirklich einem verstorbenen Adeligen hat gehört, beziehungsweise dessen Schwester und Witfrau. Und dann hat man da so Trickli gedreht und hat sich das eigentlich angeeignet, auf eine wahrscheinlich nicht ganz saubere Art, und hat das Haus abgerissen und hier das Rathaus erstellt. Und es ist ja dann nachher wirklich später, nach der Vollendung vom Rathaus, ist er ja zu Münster gekommen. Das ist ja quasi wie eher eine Achse. Also der quasi auf der einen Seite von der Stadt, oder so weit, hat er das geistige Zentrum, auf der anderen Seite hat er das politische. Und das hat vielleicht am damaligen, sag jetzt mal, Städtekonzept entsprochen. Und was sie dann auch haben angefangen, das finde ich auch noch interessant, man hat die Stadt nicht mehr in Holz aufbauen. Bislang hat man, das ist ja nicht der erste Stadtbrand, es hat ja mehrere gegeben. Und dann hat man entschieden, dass man nicht mehr in Holz bauen will, sondern dass man jetzt so ein bisschen zu einer grosszügigeren Stadtanlage ausweicht, oder sich für das hat entschieden und aus Sandstein, aus Stein das dann baut. Man hat dann bei der letzten grossen Renovation hat der Gustav Bigge dann doch den Auftrag bekommen, figürlichen Schmuck an die Fassade anzubringen. Und dann sieht man dort links und rechts vom Zifferblatt die beiden Frauenfiguren. Das ist nämlich ein Mann, unsere Politiker, weil die Figur links mit dem Schwert dort, die stellt die Wahrheit dar. Und ihr gegenüber rechts haben wir die Logi. Also das ist eine Figur, die uns die Zunge rausstreckt und in der einen Hand so die Maske vor dem Gesicht hat. Also finde ich zwei wunderschöne Abbildungen. Und entsprechend beim Treppengeländer haben wir dann nachher bei der Wahrheit die vier Figuren angebracht, auch, die dann nachher Tugenden darstellen, also die Unschuld, Demut, Keuschheit und Milde. Und bei der Lüge haben wir dann entsprechend die vier Figuren, die die Laster darstellen, also das oberste Adam dann mit der Öpfel in der Hand für die Verführung und die Frau mit dem Spiegel in der Hand für die Eitelkeit. Die dritte, die dort bei der Waage runterdrückt, das ist dann eine Ungerechtigkeit. Und das unterste Mann, der vor dem Hass davor rennt, das ist dann symbolisiert Fähigkeit. Und das Lustige, was ich immer sage, ist, bis vor wenigen Monaten haben wir immer, wenn Session war, wenn ein Parlamentarier kam, dann haben wir immer beide Gittertore offen gehabt und hinten dran die beiden Holztüren offen. Das heisst, sie hatten also die Möglichkeit gehabt, unter der Wahrheit oder unter der Lüge einzutreten ins Haus, wobei das natürlich die wenigsten von denen haben gewusst. Und komischerweise sind wir alle rechts innen. Das heisst, unter der Lüge sind sie eintreten. Aber das hat natürlich weniger mit dem Symbol zu tun, sondern vielmehr, weil das auch irgendwo in uns drinnen ist, dass man einfach, wenn so ein breiter Eingang ist, man einfach rechts reingeht, oder? Und seit ein paar Monaten, wir haben unsere Sicherheitsmassnahmen ein bisschen anpassen aufgrund leider von den Ereignissen, die auf der ganzen Welt stattfinden, tut man jetzt einfach die Besucher und die Ströme tut man jetzt trennen von den Parlamentariern und Parlamentarierinnen-Strömen. Und jetzt müssen die Parlamentarier alle unter der Wahrheit eintreten. Also jetzt müssen sie immer links beim Eingang links reingehen und nur Besucher können auch beim Eingang rechts rein.
Eine diskrete Fingerzeige, wodurch sich die Politik entwickeln sollte.
Ja, vielleicht kann man das so. Aber wie gesagt, ich glaube, Politiker, also die Leute, die da ein- und ausgehen, die meisten Grossrätinnen und Grossräte, wissen, glaube ich, nicht wirklich, was die Figuren da auf der Fassade vom Rathaus darstellen. Die befassen sich mit anderen Sachen.
Vielleicht sollte sie von der Christine Zimmermann noch eine Führung einmal
bekommen. Nein, aber was ja auch schön ist, ist dann nachher noch links und rechts, das dürfen wir jetzt auch noch erwähnen, hätte aber der Gustav Biget auch noch die zwei Herren, der eine links dort, der dem Löwe in Rachen lenkt, das ist der Simson, also ein Symbol für Stärke, oder? Und dann rechts die andere Figur, der Mann mit der Laterne, ist der Diogenes, der quasi die Leute aus der Dunkelheit ans Licht führt, also ein Symbol für, oder Symbol für Weisheit, ja. Und ich sage immer, das sind die Eigenschaften, die wir uns von unseren Politikern wünschen.
600 Jahre Berner Rathaus und seine Geschichte. In diesem ersten Teil hat die Rathausverwalterin Christine Zimmermann dem Roland Jeanneret die Fassade von diesem geschichtsträchtigen Bau näher gebracht. In unserer nächsten Sendung gehen wir dann in die Eingangshalle des Rathaus und vernehmen zum Beispiel, warum nicht alle Säulenkapitelle gleich aussehen. Ich verrate euch das schon heute. Ganz einfach, weil der Baumeister unterwegs das Geld ausgegangen ist. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Thank you. In unserer letzten Sendung hat uns der Rolf Bürgermeister von Freiburger Bauern erzählt, der vor 140 Jahren im Süden von Chile, in Patagonien, eine Schweizer Kolonie gegründet haben, die sie aber schon nach ein paar Jahren wieder haben müssen aufgeben. Ein paar Freiburger haben in Punta Arenas, in der südlichsten Stadt auf dem amerikanischen Festland, Arbeit gefunden. In dieser Stadt sind die Strassen rings um die Plaza Friburgo nach den damaligen Auswanderern getauft worden. Ein Name kommt sogar zweimal vor. Paris-Ville. Der Rolf Bürgermeister macht heute in Punta Arenas einen Besuch bei einer Urenkelin von diesen Auswanderern.
Jetzt stehe ich an der Hauptstrasse von Punta Arenas vor einem Tierraum mit Patisserie. Und das könnte genauso gut in Bern unter den Lauben oder in Freiburg in der Altstadt stehen. Wenn ich das Firmenschild aufschaue, sehe ich «Chocolata Paris-Ville». Ich habe mit der Besitzerin, der Frau Paris-Ville, abgemacht.
Buenos días.
Buen día, caballero.
Yo quiero hablar con señora Paris-Ville.
¿Me espera un segundo?
Sí, claro.
Ich schaue mich ein bisschen um in diesem Tierraum. Man könnte das fast als heimelig bezeichnen. An der Wand hängen Haufen Fotos aus dieser Zeit, wo die Freiburger hier angekommen sind. Ich sitze neben der Frau Isabelle Paris-Ville und ich möchte von ihr wissen, wann als ihre Vorfahren hier in Punta Arenas angekommen sind.
Llegaron en el año 1877.
Ihr Urgroßvater ist 1876 mit einer Gruppe von Junggesellen hier in Punta Arenas angekommen. Drei Monate später sind Herr und Frau Pitte mit 7 Kindern hier in Punta Arenas ausgestiegen. Die älteste Tochter, Maria, hat später der Josef Paris-Ville geheiratet. Auf meine Frage, ob ihr Urgroßvater auch in Agua Fresca gsi, hat sie gesagt:
No, mi abuelo, mi bisabuelo Josef Paris-Ville, cuando llegó, no fue a Agua Fresca. Él vino directamente acá a la ciudad.
Nein, er sei nicht Bauer gewesen, er sei Kaufmann gewesen und hätte hier sofort das Geschäft aufgemacht und alle möglichen Sachen verkauft, inklusive
Käse.
Aber auch das Leben von denen, die nach Punta Arenas gezogen sind, war nicht ganz einfach gewesen. Sie mussten am Anfang schwer durch. Es hat zum Beispiel mal einen Aufstand gegeben bei den Militär. Und ihre Urgroßmutter ist am Heiligen Abend 1888, wo die ganze Familie ist im Gottesdienst gsi, von einem Soldat umgebracht worden. Ich habe Frau Paris-Ville gefragt, ob in ihrem chilenischen Herz nicht auch noch ein Eckeli Schweiz sei.
Sí, yo diría que la mitad de mi corazón es suizo total. Sí, y me siento muy contenta de ser chilena y de ser suiza también.
Sie sei zwar Chilenin, aber ihr halbes Herz sei halt doch noch schweizerisch. Was es denn sonst noch so Schweizerisches gäbe in Punta Arenas, han ich wollen wissen.
Y es una casa preciosa, tipo chalet suizo, que está acá en Punta Arena, y ahí nos reunimos para celebrar los primeros de agosto.
Es gäbe ein Schweizer Haus mit einem Schweizer Restaurant, wo der Schweizer Verein immer wieder sich treffen. Und sie als Präsidentin vom Verein von den Nachkommen der Freiburger Auswanderer ist besonders stolz, dass wir letztes Jahr im Oktober 2016 können ein Fest veranstalten zur Erinnerung an die Freiburger, die vor 140 Jahren hier sind angekommen. Der Botschafter ist da, die Konsulen sind da, die Leute aus Argentinien sind gekommen, einen grossen Umzug hat es gegeben und das Fest hat ganze 3 Tage.
Todas las colonias, así que fue una fiesta de 3 días, espectacular y que rendimos honor a nuestros antepasados con mucho cariño.
Vor ein paar Jahren ist den Nachkommen von der Freiburger Familie der grösste Wunsch in Erfüllung gegangen. Sie haben den Schweizer Pass bekommen. Das ist natürlich alles andere als einfach gewesen, weil die Auswanderer damals, die sind ihre Kinder natürlich nicht auf dem Schweizer Konsulat in Valparaiso, wo 2000 Kilometer im Norden oben ist, anmelden.
No, no fue fácil para nada. La verdad que fue toda una vida, porque desde que éramos chicos siempre tratamos de ver la posibilidad de poder, pero no fue posible. Hasta el año 2006 que recibimos una carta donde se daba la posibilidad. De ahí pasaron varios años preparándonos, como 2 o 3, para poder hacer nuestra presentación en la embajada en Santiago. Y de ahí obtuvimos nuestra nacionalidad y hoy en día nuestra familia Berisvil, somos casi 25 suizos ya.
Que
tenemos pasaporte. Y orgulloso, muy orgulloso.
Isabel, muchas gracias.
In den nächsten 2 Sendungen redet der Hofburgermeister mit Schweizer, die erst vor ein paar Jahren auf Patagonien ausgewandert sind. Wir gehen zurück auf Bern. Was kommt euch beim Stichwort Löb in Sinn? Die erste Rolltreppe? Die legendären Schaufenster? Das Gratistelefon? Der Löb-Ecke? Der Verkehr am Löb-Ecke, geregelt von einem Polizist mit weissen, glismeten Händchen? Das alles ist der Margarita Beiner auch bekannt. Heute hat sie aber im Zusammenhang mit dem Namen Löb ein ganzes besonderes Rendezvous.
Heute Gast bei Radio Silbergrau ist der François Löb. Der Name kommt sicher vielen bekannt vor, weil wer hat nicht schon einmal ein Rendezvous am Löb-Ecken oder ist zum Löb einkaufen? Aber heute sitzt mir gegenüber einem pensionierten Mann. Was würdet ihr sagen, ist heute euer Beruf, François Löb?
Heute ist mein Beruf Schriftsteller. Das war eigentlich mein Wunschberuf von Anfang an. Ich war kein guter Schüler. Ich blieb hocken im Progerer. Und dann habe ich plötzlich einen Lehrer bekommen, der an mich geglaubt hat, der mich entwickelt hat. Das war ein Deutschlehrer, typisch, oder? Und der gesagt hat, ich könne gut schreiben. Und dann konnte ich in der Matur einen super Aufsatz schreiben. Ich habe einen 6er bekommen. Und das hat mir natürlich gut getan. Und dann habe ich plötzlich an mich glauben. Dann ist die Zeit, wo ich studiert habe, wo man andere Sachen hatte, der Mädchen nachher ist, oder man wollte ja auch eine Frau wollen nachher. Und das war irgendwie ein bisschen verschüttet. Und dann, als mein Vater gestorben ist, war niemand anders rum, in die Geschäftsführung zu gehen. Ich habe lange gezögert, weil ich gesagt habe, die Verantwortung. Und entschieden habe ich mich dafür. Ich dachte, wenn ich nicht komme, dann gibt es einen Haufen, wo ich eine Stelle verliere und das möchte ich nicht. Und mit dem könnte ich nicht leben. Also bin ich rein. Ich lebe und am Anfang hatte ich schreckliche Schwierigkeiten, überhaupt nicht rauszukommen, weil ich ja nichts mit Warenhauszügen vorher.
Hättet ihr denn schon studiert oder ist das erst nachher dazugekommen?
Das ist nachher dazugekommen. Ich bin vorher noch nach Kanada gegangen, habe nachher auch geschafft als Organisator, als Verbandssekretär, also ganz andere Berufe. Oder? Und hier Problem, bis ich drinnen war, und dann ist das so langsam besser gegangen und dann konnte ich ein bisschen Kreativität machen. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich zu Muri als Listenfüller in Gemeinderatsliste käme.
Dann habe ich gesagt, ja, das ist garantiert nicht gewählt. Dann habe ich gesagt, nein, garantiert nicht, aber ich bin halt gewählt worden.
Und so hat eure politische Laufbahn angefangen?
Genau. Und dann, die politische Laufbahn war gleichzeitig mit dem Geschäft. Und dann ist das ein bisschen Druck geworden. Also im Gemeinderat ist noch gegangen und nachher 6 Jahre Grossrat ist auch noch halbwegs häppchlepp gegangen. Und nachher ist der Nationalrat gekommen. Und dann bin ich bin wie ein Dampfkochtopf gewesen.
Das heisst, ich habe ständig unter Druck?
Ständig unter Druck und ich habe ein Ventil gebraucht. Das Ventil habe ich gefunden im Schreiben. Ich hatte so ein kleines, schwarzes so ein Heft gehabt. Und mit dem in der Ferien und wenn ich Zeit hatte, am Sonntag, ja, auch am Samstag gearbeitet, am Sonntag habe ich einfach geschrieben. Kleine Sachen. Und dann habe ich eines Tages gedacht, boah, warum immer schreiben? Schickst du es doch mal ein. Mal schauen, was passiert. Dann habe ich es mal am Nebelspalter geschickt. Und der hat sofort abgedruckt. Und dann ist der Nebelspalter ein bisschen, der besinnt mich so, ein bisschen irgendwo abgerutscht in die rechte Sphäre, die mir nicht mehr gefallen hat und die nicht passt hat zur Politik. Und sagt, okay, jetzt versuche ich es mal bei der NZZ. Die ist so ein bisschen, wie ich denke, da liberal. Aber unter dem Pseudonym Bruno A. Nauser oder Banauser. Und hat das nachher gemacht und habe eingeschickt und sie haben es auch gerade genommen. Obwohl, dass ich nicht gewusst habe, wer ich bin. Da ist noch über eine Sekretärin gegangen und das Honorar ist dann an ein Kinderheim gegangen. Das war ein bisschen geheimnisvoll. Ich habe dann später mal die Redaktorin, Jahre später, sie ist schon pensioniert, kennengelernt. Und ich fragte, ja, hat sich nicht interessiert, wer das ist? Hat sie gesagt, nein, wenn einer ein Pseudonym braucht, dann hat er seine Gründe. Und ich habe meine Gründe gehabt. Ich habe manchmal so Sachen geschrieben, die vermutlich mein Fraktionschef nicht so hätte gern gehabt, dass ich die geschrieben habe. Nicht unbedingt parteikonform gewesen.
In welcher Partei seid ihr gesehen, für die, die das nicht wissen? Oder ja. sich nicht mehr besinnen?
FDP. Freisinnig demokratisch, ich heiße es liberal. Also für mich war das Wichtigste, dass ich frei können denken dort. Auch frei mich entwickeln, meine eigenen Gedanken. Dass einfach die Freiheit ist für mich ein ganz zentraler Punkt immer in meinem Leben. Auch in meinen Geschichten nachher kommt das immer wieder vor. Und dann hat das abgedruckt, jedes Wochenende. Und dann hat der Bentali Verlag draus hat das Büchlein gemacht, das heisst Wegwerfwelten, das war mein erstes Buch gewesen. Dann habe ich einfach weitergeschrieben und dann, als ich pensioniert geworden bin, dann bin ich auf meine Berufe gekommen. Und jetzt habe ich ein Problem, wenn ich nicht schreibe, werde ich unleidlich. Meine Frau findet zwar manchmal nicht genug Zeit für sie, oder? Aber wenn ich nicht schreibe, dann werde ich ungenießbar.
Das ist noch heute schreiben euer Ventil?
Ja, nicht nur das Ventil, ist ja Berufung, also ich kann euch vielleicht das so erklären, ich schreibe viel im Zug, weil ich ja meine Enkel in der Schweiz, ich wohne in Freiburg, also im Schwarzwald, weil meine Frau dort eine Professur hat. Und jetzt, wenn ich im Zug bin, bin ich wie ein Berufsfischer. Ich tue meine Netze raus und tue die Gedanken der Mitfahrer rein und tue die verwursten. Und das glaubt man manchmal fast nicht, wenn ich das erzähle. Aber wenn jemand aussteigt, nimmt er ja seine Gedanken mit und dann kann ich nicht mehr weiterschreiben.
Das ist interessant. Also, die tut nicht eigentlich aus eurer Fantasie schöpfen in diesem Moment.
Meine Fantasie ist eigentlich das, was nachher verarbeitet, all das, was da drin ist. Und wenn ich schreibe, ist es eigentlich, bin ich im Kopfkino. Ich habe keine Ahnung, wohin das es geht. Und plötzlich entwickelt sich irgendetwas. Ich habe einen Titel. Titel tue ich mir aufschreiben manchmal. Und nachher kommt daraus etwas, wo ich sage, hey, habe ich das wirklich jetzt geschrieben? Oder ich denke, es ist jetzt interessant, was da von der Schluss kommt. Und das macht mir Spass. Jede Woche tue ich eine Wochengeschichte schreiben. Und die Wochengeschichte kann man auf meiner Homepage francoisloeb.com François Ornissedi, weil das gibt es ja nicht im Internet. Und da kann man sich anmelden, oben steht mein Geschenk, bekommt nachher jede Woche auf sein E-Mail am Freitag eine Wochengeschichte kostenlos.
So bin ich auch drauf gekommen, wo auf der Facebook-Seite von Radio Silbergrau kommt eben die Wochengeschichte auch immer rein. Und wir freuen uns also jede Woche wieder auf eine so eine Wochengeschichte.
Das freut mich natürlich, weil Schreiben ist ein einsamer Job. Einsame Arbeit. Und jede Reaktion von der Leserschaft ist etwas, was ihm gut tut, was ihm wieder ein Stückchen weiterbringt, was ihm auch motiviert. Nebendran habe ich 2-3 Buchprojekte. Im Moment arbeite ich an einem Geschichten, die das Verkehrshaus schrieb. Ende Mai, Anfang Juni kommt das Buch raus. Zeitweichen, Fast-Read-Roman, wieder alles mit dem Thema Zeit. Zeit ist für uns alle so ein verrücktes Thema. finde ich, so eine verrückte Sache, die wir ja gar nicht so richtig erfassen können. Gerade wir Älteren, oder? Es geht ja immer alles schneller. Logischerweise, wenn ich einjährig bin und werde zwei, dann ist das halbe Leben. Und wenn ich jetzt, wenn ich 77 bin, dann ist nur noch 77 Schluss. Darum ist Weihnachten immer viel schneller da, als wo ich klein war. Und von dort her, die Relativität von der Zeit, die auch der Einstein immer wieder beschäftigt hat, die Relativität, die hat mich eigentlich beflügelt für das Buch, das im Juni rauskommt.
Der François Loeb war Gast bei der Margarita Beiner. Vielleicht geht es euch gleich wie mir. Ihr möchtet mehr wissen über die Wochengeschichten im Internet von François Loeb. Er liest uns eine vor. Die aus der Woche 16 mit dem Titel Habakuk.
Habakuk. Das ist alles Habakuk, sprach mich die Frau in der Straßenbahn an. Attraktiv war sie, aber ihre stahlblauen Augen starrten, obwohl mich diese ansahen, ins Leere. Beängstigend war das. Und ich saß so eng neben ihr. Eingestiegen war die Dame kurz nach dem Start der Bahn vor deren Endschleife. Hat er nicht lange gefackelt, und obwohl ich der einzige Passagier im Fahrgastraum war, sich einfach neben mich gesetzt. Gleichwohl sämtliche Sitzplätze frei waren. Seltsam fand ich das bereits, als sie sich neben mich setzte. Unheimlich wurde es mir, als sie ihren leeren Blick sah. Als sie den Satz »Das ist alles Habakuk« betont langsam aussprach und sich beinahe an mich schmiegte, wurde es mir zu viel. Ich stand, mich bei ihr höflich entschuldigend, da die Frau mir Platz machen musste, auf und setzte mich ganz hinten in der Bahn, dort, wo es einen Einzelsitz für Behinderte gab, nieder. Mit Erstaunen und leichtem Grauen sah ich dann, wie auch sie aufstand, mir folgte. Ihren Gehstock, erst jetzt bemerkte ich, dass sie einen solchen, trotz ihres jugendlichen Aussehens, bei sich trug. Dieser wurde neben mir mit einem Handgriff in eine Jägersitzfläche verwandelt. Erneut blickten mich die leeren, eisig blauen Augensterne durchdringend an. Ich schämte mich. Saß ich doch auf dem Behindertensitz, stammt doch der Stockträgerin zu, nicht mir. So erhob ich mich erneut, drückte den Halteknopf, wollte aussteigen, obwohl mein Fahrziel noch weit vor mir lag, konnte die nächste Trambahn besteigen, in der ich nicht behelligt würde. Als Rentner besaß ich alle Zeit der Welt. Doch die Dame setzte sich nicht auf den nun freien Behindertensitz. Nein, sie stand auf, stützte sich auf den Stock, den sie in einen solchen zurückverwandelt hatte, und folgte mir, als ich an der Haltestelle das Fahrzeug verließ. Da beschloss ich, ein Stück des Wegs auf Schustersrappen zurückzulegen. Bin ja sportlich, und durch meine täglichen Fußmärsche von dem Minimum 10.000 Schritten soll das Leben verlängern, an dem ich so hänge, schnell unterwegs, so dass die Stockbewehrte mir niemals sollte folgen können. Drehte mich nach der Frau um, schien mir gealtert. Oder war es die grelle Sonne, die das Gesicht beleuchtete und deren Runzen so richtig zur Geltung brachten? Ließ ein Abschiedslächeln, das ich ohne jeden hohen Anschein aufleuchten ließ, als Geschenk der mir Nacheilenden zurück. Der Abstand, zu der mich Verfolgenden wurde, nein, nicht größer, immer kleiner. Es war kaum zu glauben, wie rasant der Stock auf den harten Asphaltboden traf. Der Stock, der in seinem Tack, Tack, Tack alle 60 Mal sich unterbrach. Jedes Mal, wenn die Frau, doch jetzt gebückt, als sei sie eine Mummelgreisin, mit diesem auf mich zeigte, bis dieser, das war der größte Schrecken meines langen Lebens, mich im Rücken berührte. Ich drehte mich voller Schrecken um, sah in ihren Augen, die jetzt wie verwandelt so viel Wärme und Mitgefühl ausstrahlten. Alle Falten waren aus dem Gesicht verschwunden. Sie beugte sich vor, ganz nahe an mein rechtes Ohr, das noch weit besser hörte als das linke, und sprach: »Das ist alles Habakuk. Siehe, der aufgeblasene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Und ich erinnerte mich an meinen Religionsunterricht, den ich vor 70 Jahren zu besuchen hatte und damals vom Propheten Habakuk vernommen hatte. Nur, der war ein Mann. War die Überlieferung dem Männlichkeitswahn verfallen? Habakuk eine Prophetin? Und ich ein aufgeblasener, alter Mann, dem die Luft bald ausgehen wird?
Puh, bei dieser Geschichte von François Loeb schudert es einem fast ein bisschen. Hoffentlich ist das wirklich alles nur Habakuk. Wir hören «Minor Swing», der Ismail Reinhardt spielt. Ihr seid bei Radio Silbergrau, dem Seniorenradio in der Region Bern. Zu hören über Radio Bern-Rabe und über das Internet. Normalerweise hat Radio Silbergrau seine Redaktions- und Vorstandssitzungen und auch die Hauptversammlung im Museum für Kommunikation zu Bern. Das Museum wird aber umbauen und wir mussten für ein Jahr ein anderes Lokal suchen. Fündig geworden sind wir beim Schweizerischen Alpenclub SAC. Im Clublokal an der Brunngasse zu Bern haben wir Gastrecht bekommen. Der Alexander Schaltegger hat als SA-Zähler den Kontakt vermittelt. Es ist ihm ein Anliegen, uns den Club ein bisschen näher zu bringen. Die Sektion Bern ist mit über 6'000 Mitgliedern die viertgrösste von allen und hat mit der Sarah Galatiotto als Präsidentin erstens eine Frau und zweitens die jüngste von allen, die SAC-Sektionen leiten. Der Alexander Schaltegger hat von der Sarah Galatiotto als erstes wollen wissen, seit wann, dass sie die verantwortungsvolle Funktion ausübt. Als SA-Zähler sind die beiden natürlich per Du.
Seit 2012, also jetzt im sechsten Jahr. Aber insgesamt bin ich seit 8 Jahren im Vorstand der Sektion. Ja, angefangen als Protokollführerin und nach und nach ist das dann Übergang zum Präsidium 2 Jahre später.
Wie bist du zu diesem verantwortungsvollen Posten gekommen?
Spontan würde ich sagen, wie die Jungfrau zum Kind. Also ich selber hat mir das auch gar nicht zugetraut. Darum habe ich angefangen mit Protokoll schreiben. Das ist etwas, was ich gerne mache. Dann kann ich einer Sektion, einem SHC etwas zurückgeben. Und dass dann das Präsidium daraus geht, das hätte ich mir selber, glaube ich, nicht zugetraut oder vorgehabt, das zu machen. Bis dann der Markus Keusen, mein Vorgänger, auf mich zugekommen und gefunden hat, das wäre doch etwas für dich, das wäre Zeit für eine Frau, für eine junge Frau. Eine Nacht darüber geschlafen und er hat ihm zugesehen.
Also das sagt etwas aus über die Akzeptanz, die du in dieser Sektion und wahrscheinlich eben auch im Vorstand gewonnen hast. Was sind deine Hauptaufgabe als Präsidentin? Ja, wenn man an einen Club denkt mit 6'000 Mitgliedern, da hat man das Gefühl, ja, das ist ja wahnsinnig, oder?
Ja, der SHC, man muss gerne noch sagen, wir machen das ehrenamtlich, das machen wir in unserer Freizeit. Wir haben ein bisschen etwas an die Spesen entschädigt, aber der Rest ist Ehrenamt. Also es macht das niemand bei uns beruflich, das ist alles nebenbei. Ich arbeite auch noch 100% bei der BLS. Und das Präsidium, jetzt habe ich zurückgeschaut, das hat zwischendurch sicher fast einen 50% Job nebenbei zugenommen. Vor allem gerade 2013 haben wir das Jubiläumsjahr gehabt. Aber auch nachher, als wir gespalten Hornhütte umbauen haben, das waren alles so Grossprojekte, Millionenprojekte gewesen. Das hat dann ziemlich Zeit in Anspruch genommen. Und als Präsidentin, ja, mir gibt sicher eine Sektion ein Gesicht gegen raus. Von dem her hat man das schon gehört. Sektion Bern, jetzt eine junge Frau, gegen raus, das hat schon positive Wirkung gehabt. Aber man sieht ja auch, ein Präsident ist nur so gut, wie er einen Vorstand hat. Darum kann ich das Lob eigentlich nur meinen Vorstand weitergeben.
Ich denke, du musst auch Sitzungen leiten, Vorstandssitzungen, aber auch Versammlungen. Das gibt ja auch noch zu tun, das vorzubereiten.
Ja, pro Jahr haben wir etwa so um die 9-10 Vorstandssitzungen. Das gibt gegen ein bisschen zu tun. 4-mal im Jahr Sektionsversammlung, wo vorher ein statutarischer, geschäftlicher Teil ist, dann ein zweiter Teil mit einem Vortrag. Das ist schon ein abendfüllendes Programm. Im Dezember dann die Hauptversammlung, das ist eigentlich einer der grössten Anlässe vom Jahr. Oder jetzt dieses Jahr haben wir 4 so Geologie-Vortragsabende gemacht mit Jürg Meier, als Sektionsmitglied. Das hat auch eine Zeit gebraucht, vorbereiten, und da ist man ganz abend dran. Von dem her, Präsenzzeit ist, je nachdem, wie viel dass man sich engagiert, kann die sehr hoch sein, ja.
Eben, du hast vorhin erwähnt, du bist zu 100% beruflich tätig. Man darf das, glaube ich, sagen, du bist Informatikerin bei der BLS. Wie bringst du das miteinander unter einen Hut?
Zumindest sicher ein sehr grosszügiger Arbeitgeber, der das schätzt, der das unterstützt, das Amt. Weil, ist klar, bei uns in den Statuten, das ist zeitlich begrenzt, meine Amtszeitbeschränkung von 8 Jahren. Also, das wird nicht endlos so weitergehen, das weiss man auch. Und dann sage halt auch, ich hätte jetzt in den 8 Jahren, als ich im Vorstand bin, ich hätte jedes Jahr irgendeine Management-Schule machen können, St. Gallen. Ich hätte nicht die Hälfte gelernt von all dem, was ich in den SAC-Jahren gelernt habe. Sei es eben gerade Sitzungen leiten oder halt auch das Zwischenmenschliche, manchmal schlichten, ausgleichen, zwischendurch auch dort um eine Sitzung oder Gespräch machen. Und nachher Bauerfahrung zum Beispiel, die ich gar keine hatte. Wie tut man im Hochgebirge SAC heute umbauen, renovieren? Also sehr vielseitiges Lebensschule.
Du hast es auch erwähnt, das Jubiläum im 2013, 150 Jahre SAC. Das hat natürlich einen Haufen zu tun gegeben. Du warst ein Jahr Präsidentin gewesen. Gibt es dort Highlights, wo du sagst, das war es, das war super in diesem Jubiläumsjahr?
Das war ein Wahnsinnsjahr gewesen. Ich glaube, das kann man noch heute sagen. Und alle, die dort mitgeholfen haben, die auf Platz waren das ganze Jahr, die leben zum Teil auch noch heute davon. Das war ein Jahr, das war unvergesslich. Ein Highlight war sicher das Fest vom Bundesplatz. Das war ein Anlass für alle Zuschauer, alle Interessierten, für etwa um die 10'000 Leute den ganzen Tag auf dem Bundesplatz. Da kann ich mich gut erinnern, in der Nacht vorher mit den Lastwagen auf dem Bundesplatz, alles aufgestellt, Schnitzelweg, Kletterwang, die ganzen Infohäuschen. Und dann am Tag selber, wo die Leute kamen, Interview, Gäste, Grill, Raclette, viele Sachen für die Kinder. Und dann die nächste Nacht um alles abbauen, den ganzen Bundesplatz putzen, weil wir gewusst, am nächsten Tag ist schon eine neue Veranstaltung. Und dann muss ich mich erinnern, also im Morgengrauen, wie wir den Bundesplatz gewusst haben. Das ist auch so etwas, da ich dachte, das würde ich so gelegentlich auch nicht mehr machen. Es hat dort sehr viele Vorschriften gegeben, also mit den Platten, wo die Wasserfontänen rauskommen, die sind sehr heikel. Man hat dort nicht mit irgendwelchen Flüssigkeiten drauf dürfen oder mit Material. Das ist auch so eine Wissenschaft.
Du bist Emmentaler. Dein Name ist Galatiotto. Das ist nicht unbedingt der Emmentaler Name, wo herkommt, Familie ursprünglich.
Also, ich bin 200 Meter unter dem Kuderhüsi aufgewachsen, mit dem Bauern auf 1000 Meter. Und Galatiotto, das ist der angeheiratete Name, auch solidiger Gerber von Röthenbach, mit Heimator Giangno. Von dem her ganz einfach. Und Galatiotto kommt ursprünglich von Sizilien. Die sind in den 60er Jahren eingewandert.
Neben deinem Beruf und neben dieser Leidenschaft SAC hast du noch ganz einen Haufen andere Interessen. Du schreibst bei Blog mit, zum Beispiel bei Herzhaft. Und ich habe festgestellt, du hast viele Beiträge über das Essen. Isst du gerne?
Eben herzhaft gerne, ja. Und das ist so etwas, ich tue gerne so alte Beizen testen oder einfach essen oder so schon in meinen Bären oder die Umgebung, das ist ein Sammelsurium für die Beizen, die aufgehen, die ganze kulinarische Vielfalt.
Das ist ja, und man sieht ja, was im SAC passiert ist. Teilweise ist man ja dort in Hütten, da hat man fast Hotelbetrieb oder eine Weinkarte und richtig tolle Menü. Ich denke, früher hat es alle einfach, was hat es gegeben? Päckchensuppe oder später nachher geschnetzelt zu, vielleicht aus dessen noch eine halbe Büchse Pfirsich. Darum passt das eigentlich auch noch rein, die Frage. Vielleicht zum Ausblick, wo du das Präsidium übernommen hast, hat es verschiedene Zeitungen geheißen, eine junge Frau mischt die SAC-Sektion Bern auf. Das ist ein Versprechen. Was hast du persönlich für Zielsetzungen oder für Ideen, was du mit der SAC-Sektion Bern machen willst? Was hast du für Pläne?
Was mir sicher am Herzen liegt, was ich merke, ist, dass sich auch der SAC verändert, wie die Gesellschaft allgemein. Und dass wir uns sehr viel um politische Sachen müssen kümmern. Themen, Papierli, Kram, ich sage es jetzt gerade, ist es so, wo eigentlich mit dem ursprünglich, mit dem Bergsteigen nicht mehr viel zu tun hat. Und da probiere ich, um ein bisschen zurückzugehen, dass wirklich das Bergsteigen der Nachwuchs, die Nachwuchsförderung, dass das immer mehr im Mittelpunkt ist. Das ist so ein bisschen mein Ziel mit der Sektion Bern.
Sarah Galatiotto, die Präsidentin von der SAC-Sektion Bern, hat dem Alexander Schaltegger Auskunft gegeben über den SAC und über sich selber. Ein Haufen interessante Informationen findet man im Internet unter www.sac-bern.ch. Mitglied werden beim SAC kann man in jedem Alter. Das Jahresprogramm hat hunderte von spannenden Touren parat. Vehement bei so einer Tour der Schritt schon ein bisschen schwerer sollte werden oder Weg ob sie geht, hilft vielleicht ein Musikli. Der Jürg Neuenschwander spielt uns der Walzer aus der Rosenzeit. Nachher nehmen wir euch mit in ein Restaurant im Seeland und stellen euch eine ganz besondere Herrenrunde vor. Thank you. Wir hocken im Säli vom Bahnhofrestaurant in einem Dorf im Seeland. Am Tisch sind vier ältere Herren, der Ernst Martaler, der Toni Riese, der Werner Heck und der Werner Grütter. Alle sind gleich alt, Jahrgang 1942. Und alle haben ein Hobby, nämlich?
Jassen.
Seit wann?
Seit 1967. 50 Jahre, ja.
Wie ist das dir dazu gekommen, dass ihr seit 50 Jahren zusammen jasset?
Das ist eigentlich dazu gekommen, durch das, dass wir in der Fachschule waren. Und da hat es etwa mal zwischendurch halt ein bisschen Lücken gegeben in der Schule oder so. Sind wir nachher zwischendurch über den Mittag gejassen. Und zwar war das immer mit einem Auto gewesen, das vergesse ich mir lebte nie. Das war mit dem Ernst Sim VW, ganz ein alter VW, aber hinten mit einem halben Porsche-Motor drin. Und dann sind wir eben dann halben in die Hallenbrücke gegangen und sind dann dort über den Mittag schnell an den Jass klopfen und dann sind wir wieder in die Schule. Und seitdem haben wir beschlossen, dass wir uns alle Monatens treffen zum Jassen. Und das haben wir bis heute durchgezogen.
Ihr trefft euch immer hier im Bahnhöfli, Herr Egg.
Das ist ja so. Wir sind, das ist ein reiner Zufall eigentlich auf die Wirtschaft gekommen, hier im Seeland. Und uns hat es gedacht, dass sie hier Gäbe geben, weil man kann essen, man kann nachher jassen. Und der Weg für hierher ist etwa für alle gleich.
Ihr habt in der Fachschule miteinander gejasset. Das heisst, ihr seid jetzt gleich ein Fach in der Schule.
Das ist richtig. Also es hat eigentlich schon viel früher angefangen, weil drei von uns haben zusammen die Lehre gemacht in Bern. Wir haben die Rekrutenschule gemacht in Bern und haben nachher anschliessend die Fachschule gemacht. Und dann hat es nachher eben noch ein bisschen Freizeit gegeben und die hat man genutzt für das Jassen.
Herr Schmarteller, seid ihr scharfe Jasser?
Ja, ja, selbstverständlich. Wir machen keinen gewöhnlichen Jass. Wir machen den Sidi Barani.
Den kann ich nicht.
Aber der steht hier im Jassreglement.
Oh, das ist ein Jass für scharfe Jasser.
Kann ich ihm so sagen, ja.
Das heisst, manchmal hat er auch Krach?
Ja, in der Regel hat ein bisschen laute Worte, aber sonst sind wir da nicht heikel.
Geht es um Geld?
Es geht um Geld, das ist tatsächlich so. Bei jemandem, das üblich ist, gibt es eine sogenannte Jasskasse, wo man einfach dann alimentieren tut. Das gibt dann so pro Gang, gibt's, weiss nicht, 30, 40 Franken. Und das tun wir nachher irgendwann, müssen wir schauen, dass wir das verbrauchen können. Mit einem Reisli oder so irgendetwas.
Nehmt ihr die Frauen mit auf das Reisli?
Also das wäre etwa wie wenn man Wasser würde ins Meer tragen. Wenn wir das Geld schon sauer verdient haben, dann müssen wir das sicher auch unter uns verbrauchen. Also es sind ja nicht Riesenbeträge. Und dann haben unsere Frauen auch eine Freude, wenn sie mal eben ein ruhiges Wochenende haben.
Gibt es bei euch noch andere Gemeinsamkeiten, ausser Jahrgang, Schule, Dienst und Jassen?
Ich komme mir gerade keinen Einsinn.
Motorsport.
Ah ja, Motorsport, das ist recht. Wir sind jahrelang, sind wir mindestens einmal im Jahr auf den Hockenheim raus, ein Autorennen schauen.
Oh, das macht ihr jetzt nicht mehr?
Letztes Jahr sind wir noch gewesen. Ja, letztes Jahr. Wir haben noch nicht darüber befunden.
Tut ihr lange ins Skileg rennen?
Da kann ich von einer neutralen Stelle aus reden, weil ich ein Ingenieurbüro hatte. Und ich hatte dann natürlich drei Unternehmer um mich herum. Und dann höre ich dann alle schon, weil das mehr Rabatt hat gegeben, weil das weniger Rabatt hat gegeben. Da ist natürlich auch jemand mal der Verband dran gekommen, was der gut ist, was nicht gut ist.
Man muss nicht vergessen, dass wir natürlich älter werden und die Geschichte, die wir früher aber diskutiert haben, ganz heiss, was der Risatoni angetönt hat, Preis und so, das tut heute eigentlich nicht mehr so im Vordergrund stehen. Wir sind zu weit weg von dem Geschehen. Wir sind ja nicht mehr aktiv. In Anführungszeichen geht es heute eigentlich so ein bisschen am Arsch vorbei.
Und ist der Gesundheitsthema?
Ja, Gesundheit ist sicher ein gewisses Thema, aber wir haben uns dort auch Beschränkungen auferlegt. Also wir tun höchstens etwa 5 Minuten über Gesundheit diskutieren und dann kommt ein anderes Thema.
Dann nehmen wir doch jetzt das Thema Jassen.
Wenn wir gut mischen, weil es neue Karten sind und dann schauen wir, wer zusammenkommt.
Jeder zieht eine Karte. Dann müssen zwei tauschen.
Jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen die gleiche Konstellation wie vielfach. Der Ernst und ich sind zusammen. Wir zwei verlieren meistens. Und darum frage ich ihn am Anfang immer, Ernst, hast du den Geld mitgenommen? Nicht, dass wir noch etwas müssen, schuldig bleiben.
Der Toni Riesen teilt aus. Der Werner Heckli hat noch die Brille an. Die Karten werden getischelt.
Kreuz 50.
Ja.
Galli, ein 60er.
Im Moment habe ich noch nichts zu bieten. Weiter.
Herz 100.
Oh. Kreuz 110.
20.
Herz.
Fort.
Das ist gut. Vorlauf.
Fort.
Oh, wer jetzt nicht weiss, um was es da geht, das wäre eben der Anfang eines Sidi-Barani. Der Werner Heck spielt aus, ein Herz-Ass. Darauf kommt ein kleines Herz. Und noch ein kleineres und ein Zehni. Ist jetzt das wie mit dem Trumpf? Und so geht das weiter. Nach dem zweiten Umgang in diesem Sidi-Barani nimmt der Wirt Bestellungen auf für die Nacht. Sobald das Essen kommt, wechseln die Herren an schön deckt neben den Tisch. Und nachher wird weiter gejasset. Seit 50 Jahren. Die Lehre haben sie übrigens in Bern in der Ledere gemacht und in der Fachschule sind sie auch dort. In der Sanitärfachschule. Jetzt hören wir von Buck Clayton Rumping with Buck. Thank you. Wir sind am Schluss von unserem Meier-Magazin. Die nächste Sendung ist auch noch im Meier, am 30. mit der Wiederholung am 13. Juni. Auch dann wartet auf euch ein Strauss mit neuen Geschichten und Berichten über Einheimisches und Ausländisches, über Frauen und Männer, möglichst ohne Luginen und Habakuk. Redigiert hat die Sendung Erika Krätli. Technik Roland Schmid und Erika Krätli. Moderation Elisabeth Zulauf. Mehr über das Radio Silbergrau steht auf unserer Webseite silbergrau.ch. Dort findet ihr alles, was euch Wunder nimmt. Ihr könnt unsere Sendungen oder einzelne Beiträge hören. Ihr findet auch Hinweise zu den einzelnen Beiträgen. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bei Radio Silbergrau auf Radio Bern Rabe. Bis dann, habt eine gute Zeit.